What about the past couple of days? They happen, you know?
I know that they happen, and they were wonderful. But they were also very irresponsible. I have a fiancé waiting for me at a hotel who's going to be crushed when he finds out
So you make love to me, and then you go back to your husband? Was that your plan? Was that a test that
no,
I didn't pass?
I made a promise to a man. He gave me a ring, and I gave him my word.
And your word is shot to hell now, don't you think?
I don't know. I'll find out when I talk to him.
This is not about keeping your promise, and it's not about following your heart. It's about security.
What is that supposed to mean?
Money!
What are you talking...
He's got a lot of money!
Now I hate you, you
well,
son
I hate
bastard!
You. If you leave here, I hate you.
You... Hey, you I never paid any attention to anything that's been happening.
I guess not. I think I must have misread all of those signals.
Yeah, I guess you did.
You're bored! You're bored and you know it. You wouldn't be here if there wasn't something missing.
Arrogant son of a bitch!
Would you just stay with me?
Stay with you? What for? Look at us. We're already fighting.
Well, that's what we do. We fight. You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch, and I tell you when you're being a pain in the ass. Which you are, 99% of the time. I'm not afraid to hurt your feelings. They have like a 2-second rebound rate, and you're back doing the next pain in the ass thing.
So what?
So it's not gonna be easy. It's gonna be really hard. And we're gonna have to work at this every day, but I wanna do that because I want you. I want all of you, forever, you and me, every day. Will you do something for me? Please, you just picture your life for me. 30 years from now, 40 years from now, what's it look like? If it's with that guy, go. Go! I lost you once. I think I could do it again if I thought it's what you really wanted. But don't you take the easy way out.
What easy way? There is no easy way. No matter what I do, somebody gets hurt.
Would you stop thinking about what everyone wants? Stop thinking about what I want, what he wants, what your parents want. What do you want? What do you want?
It's not that simple.
What do you want? What do you want?
I have to go.
In everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing
Hi, ich bin Helena.
Hi, ich bin Yannick.
Und zusammen sind wir
Küchenphilosophie. Willkommen zurück, liebe Leute, zu unserer vierten Folge.
Unser heutiges Thema ist Unsicherheit und ich schätze mal, so gut wie alle können sich unter Unsicherheit was vorstellen. Heute werden wir ein bisschen tiefer graben.
Ich glaube, das ist aus dem Uni-Alltag gar nicht mehr rauszudenken. Zunächst habe ich aber einen Fun-Fact für euch. Habe ich gestern gelesen, fand ich total spannend. Wer hat denn noch nicht drüber nachgedacht, warum Insekten bei Regen nicht einfach vom Himmel geschossen werden, wenn man sich mal überlegt, was das für übertrieben riesige Regentropfen für die sein müssen. Und wie machen die das denn? Weißt du das?
Nein.
Also, die verstecken sich natürlich, die haben keinen Bock zu fliegen bei Regen. Aber was, wenn sie das trotzdem machen müssen? Und zwar haben da Forscher des Georgia Institute of Technology tatsächlich mehrere Paper zu veröffentlicht. Also das ist eine eigene wissenschaftliche Disziplin fast schon. Ganz kleine Tropfen, die prallen einfach ab, so wie bei uns auch, das macht denen relativ wenig. Und so normale Regentropfen oder größere Regentropfen, die streifen das Insekt entweder und dann wird es durch die Gegend gewirbelt und in seiner Richtung geändert und dann muss es sich erst neu orientieren. Und wenn es ein direkter Treffer ist, dann wird es einfach zu Boden gehauen, also wie von so einem Zug. So richtig so Boom. Aber das ist für die Insekten kein Problem. Zum einen haben sie eine sehr, sehr geringe Masse und in Relation dazu ein sehr stabiles Skelett, was auch noch ein Exoskelett ist. Also das bedeutet, dass es ein Außenskelett ist. Wir Menschen haben ein Endoskelett, ein Skelett in unserem Körper und Insekten, die sind wie von so einem Panzer umgeben, also so ein Exoskelett. Und das ist halt super stabil. die kinetische Energie, die vom Regentropfen auf das Insekt übertragen wird, jetzt kommt hier ein bisschen generdet, ist ein halb mv², also ein halb Masse-Geschwindigkeit-Quadrat.
Ach so, okay.
So errechnet sich die Energie. Und die Geschwindigkeitsänderung, die ist sehr, sehr hoch. Das Insekt wird ja krass beschleunigt. Aber die Masse ist trotzdem ultra gering. Das heißt, die Energie, die auf das Insekt übertragen wird vom Tropfen, ist einfach nicht besonders hoch.
Mm.
Und das kann das Exoskelett dann ganz easy absorbieren. Deswegen ist es einfach kein Problem. Das ist so, wie wenn ein Zug gegen dich fährt, dann ist es ein ganz krasses Problem, weil du eine große Masse hast. Aber wenn nur ein Haar von dir vom Zug erwischt wird, dann ist es gar kein Problem. Da passiert einfach nichts.
Oder wenn ich gegen den Zug fahre, dann passiert mit dem Zug auch nichts.
Ja, genau. Ja.
Ja, prima. Jetzt wissen wir auch, was die Insekten machen. Aber das ist ja echt bestimmt sehr verwirrend, wenn du als Insekt rumfliegst und plötzlich kommt so ein Regentropfen und dann ändert es deine Richtung.
Das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, wenn es sich zu Boden haut, dann kannst du so kurz, okay, lass mal weiter.
Ja.
Aber wenn du halt ein paar Mal da hin und her gedreht wirst, dann checkst du ja irgendwann gar nichts mehr.
Bestimmt richtig nervig. Vor allem, du willst ja dann ganz schnell unter den Baum oder unter ein Blatt oder sonst irgendwo hin.
Boah, ich glaube, so eine Mücke, die will einfach ganz schnell ganz viel Blut.
Aber noch nicht während des Regens. Ah, doch, gerade wegen des Regens. Weil dann werden die Leute nass und dann geht es leichter mit dem Rüssel.
Echt?
Ja, deshalb ist es auch so, wenn die Körper feucht sind, so nach dem Baggersee, da kommen die doch dann alle.
Weil sich da die Poren weiten, weil die Haut weicher ist? Weil die dann
wahrscheinlich eine Mischung zwischen beidem und weil der Rüssel so gut gleitet. Und wahrscheinlich riecht man auch intensiver.
Mhm.
Weil dein Körper ja dann auch versucht, diesen Klimawandel, den Temperaturunterschied auszugleichen. Dann schwitzt er vielleicht ein bisschen mehr und dann riechst du attraktiver für die Mücken.
Krasse Viecher auf
jeden
Fall.
Das sind jetzt nur Theorien hier, also keine Studie dazu.
Also, liebe Leute aus Georgia, da gibt es noch einiges.
Ach so, es gibt noch einiges.
Nee, die können noch einiges machen.
Ich dachte, es kommen jetzt noch ein paar mehr Fakten über Insekten.
Hey, da gibt's paperweise, habe ich gesehen gestern. Also da gibt's richtig, richtig viel. Wenn jemand da einsteigen will, einfach über die KIT-Bibliothek, kann man sich wochenlang mit beschäftigen.
Da sind seine Eltern bestimmt auch richtig stolz darauf, dass er sowas herausgefunden hat.
Vielleicht.
Vielleicht, ja. Okay, gut. Also, dann steigen wir heute mal ein in Unsicherheit.
Genau. Da habe ich euch Wikipedia mitgebracht. Als Unsicherheit bezeichnet man einen bewusst wahrgenommenen Mangel an Sicherheit oder im wissenschaftlichen Kontext an Reliabilität und Validität. Ein tatsächlicher Mangel an Sicherheit wird auch als Gewahr bezeichnet. Also was die hier machen, die unterscheiden zwischen Unsicherheit und Gefahr. Gefahr ist dann der Zug, der auf dich zukommt, und die Unsicherheit ist ein bewusst wahrgenommener Mangel an Sicherheit. Das heißt, da muss keine tatsächliche Gefahr bestehen, sondern einfach in deinem Kopf fehlt, oder ja, wie sagt man das denn? Also wie beschreibt man das denn?
Naja, ich würde jetzt eben sagen, du nimmst etwas als Gefahr wahr, obwohl sie eventuell gar keine Gefahr ist. Und das kann eben auch irrational sein. Zum Beispiel Hypochonder haben ja auch ganz oft irrational Angst vor irgendwelchen Viren und Bakterien und verspüren deswegen eine Unsicherheit, obwohl andere Leute in der Situation gar nicht diese Unsicherheit wahrnehmen oder eben nicht bewusst wahrnehmen, obwohl tatsächlich voll viele Viren drumherum sind.
Ich meine, geht mir auch manchmal so. Also ich habe dann auch, wenn einem so ein bisschen schlecht ist, man so ein bisschen kränkelt, dann malt man sich ja direkt das Schlimmste aus. Und sobald man ja das Google anfängt, hat man auch direkt Krebs.
Ich finde es auch lustig, manchmal, wenn Leute in der Öffentlichkeit niesen, bin ich da voll empfindlich und denke so, In anderen Momenten denke ich gar nicht drüber nach und denke so, Gesundheit.
So im Sommer denke ich gar nicht drüber nach, sondern da ist einfach die Pollenallergie. Da jeder hat Pollen, das ist ja auch nicht ansteckend.
Also ich war letzte Woche krank.
Okay, bleib weg von mir.
Ja, ganz nah hier am Mikrofon klebend für den Nächsten, der sich hier hinhockt.
Oh je.
Und Unsicherheit kann man nochmal unterteilen. Das macht man auch zum Beispiel in der Entscheidungstheorie. Man redet einmal von Risiko. Ich glaube, Risiko kann sich jeder was drunter vorstellen. Risiko ist berechenbar. Das heißt zum Beispiel bei Russisch Roulette, wenn man weiß, gibt es 5 oder 6 Kugeln?
Ich glaube, 6 hat so normaler Colt.
Hat also 6 Möglichkeiten, aber es steckt natürlich nur eine Kugel drin. Das heißt, man hat eben 5-mal kann man Glück haben und einmal hat man kein Glück. 1/6 Wahrscheinlichkeit. Hier nochmal meine Mathekenntnisse ausgepackt. Dazu gibt es eben auch viele Statistiken. Das heißt, man kann berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt irgendwas passiert. Das heißt, zum einen ist die Wahrscheinlichkeit bekannt, aber auch die Auswirkung ist bekannt.
Darf ich da ganz kurz nochmal eingreifen zur Wahrscheinlichkeit? Was ich so ein schönes Beispiel finde, weil ganz oft Statistiken mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und das klassischste Beispiel ist so ein Würfel. Der hat 6 Seiten. Und dann würfelt man und die Wahrscheinlichkeit für jede Seite wird als gleich groß angenommen. Was das aber voraussetzt natürlich, ist, dass der Würfel, der da benutzt wird, auch perfekt ist. Also die Wahrscheinlichkeit für jede Seite ist nur gleich, wenn der produzierte Würfel ein perfekter Würfel ist. Das heißt, die mathematische Theorie da hinten dran ist in jedem Fall richtig, aber die Realität sieht auch in jedem Fall immer anders aus. Das sind ganz kleine Fehlermargen, aber die Statistik, die oft als absolut verkauft wird, ist sie niemals.
Vielleicht kennt ihr die Gaußsche Pyramide. Das ist aufgebaut wie so ein Tannenbaum und man kann ganz oben einen Ball hineinwerfen in so eine Laufbahn. Und dann gibt es eben die erste Möglichkeit, dass der Ball entweder links an so einem Stäbchen vorbei oder rechts an einem Stäbchen vorbei
rollt. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ja.
Und dann gibt es natürlich dort wieder ein Stäbchen. Beziehungsweise links eben eins, in der Mitte eins und dann rechts nochmal eins. Und dann würde man natürlich denken, dass am Ende am meisten Bälle relativ in der Mitte ankommen und außen relativ wenige, weil sich die ja dann nochmal überschneiden, die Wege von links und rechts. Die können ja dann beide wieder in die Mitte gehen. Das heißt, die Mitte ist am wahrscheinlichsten. Aber trotzdem, wenn man dieses Experiment macht, natürlich, wenn man es ganz, ganz, ganz häufig macht, dann kommt das natürlich schon so raus.
Ja, genau.
Dann hat man natürlich eine Anhäufung. Aber wenn man das eben einmal macht, dann kann es eben auch sein, dass zufällig ganz viele links abgedriftet sind oder ganz viele rechts abgedriftet sind. Das Einzige, was es bei der Unsicherheit gibt, ist die Sicherheit in der Unsicherheit.
Ah, schön. Das ist genau, was du ansprichst. Ich finde das super. Das ärgert mich auch bei ganz vielen Statistiken immer. Wenn man vom Mittelwert ausgeht, dann ist die Statistik immer richtig für eine große Anzahl an Stichproben. Das heißt also, diese Werte, die da sind, die stimmen für den Einzelfall halt einfach nicht. Die stimmen für die Summe, aber sind mehr oder weniger für jede Einzelperson falsch. Also wenn man sich das mal vor Augen hält, ist das ganz schön krass.
Also wir haben einmal das Risiko. Und dann haben wir die Ungewissheit. Also bei dem Risiko, ganz wichtig, die Auswirkung ist auch bekannt. Wenn wir beim russischen Roulette bleiben, wenn ich eben die Kugel abbekomme, bin ich tot. Oder wenn ich sie nicht abbekomme, dann bin ich halt nicht tot. Dann überlebe ich und kriege wahrscheinlich Geld. Sehr cool. Und dann gibt es aber noch die Ungewissheit. Da ist die Auswirkung auch bekannt, aber es ist unberechenbar. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist unbekannt. Das heißt, ich gebe dir zum Beispiel eine Waffe in die Hand und es können 6 Kugeln drin sein, aber es kann auch keine drin sein. Und dann gibt es noch Unwissen. Da ist nichts bekannt. Da gibt es keine Auswirkungen, die irgendwie bekannt sind und auch keine Wahrscheinlichkeiten dazu. Das heißt, du weißt halt gar nicht, was passieren kann.
Oh je, das ist das schlimmste Szenario.
Das ist wirklich das schlimmste Szenario. Und ich habe mich auch gefragt, ob mir dazu eine Situation einfällt. Und mir ist eigentlich nichts eingefallen, außer so generell Experimente, die noch keiner davor gemacht hat, so mit Quantenphysik oder so, wo du dann was
naja, doch,
ganz
oder
Neues
einfach
machst.
Oder du hast dich einfach nicht informiert. Weißt du, wie ich meine? Also man kann ja auch ganz gezielt, könnte man jetzt irgendwas machen, ohne sich zu informieren. Und dann wäre das Wissen theoretisch vorhanden, aber halt bei dir einfach nicht.
Aber zum Beispiel was?
Das einfachste Beispiel wäre eine Reise.
Aber dann weißt du doch, okay, du gehst jetzt zum Beispiel nach Südafrika und du gehst dahin und dann kannst du dir ausdenken, okay, ich komme am Flughafen an und dann
ja, aber du weißt es nicht.
Nehme ich einen Bus oder ich nehme... Ja, aber es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du am Flughafen ankommst. Und das ist ja schon mal eine Auswirkung.
Ach so, also das schließt quasi, okay, was nach dem Tod kommt.
Zum Beispiel, oh ja, das ist Unwissen. Super, dann haben wir eine Situation gefunden. Geil. Also wir haben einmal Risiko, einmal Ungewissheit und einmal Unwissen. Und dazu habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, das wir jetzt gleich mit dem Yannick machen werden.
Ah, ich bin gespannt.
Und zwar gibt es das Ellsberg-Paradoxon. Ich habe 2 Kisten. In der einen Kiste habe ich 50 rote Steine und 50 blaue Steine.
Okay.
In der zweiten Kiste habe ich auch rote und blaue Steine. Aber du weißt nicht, ob es jetzt ein roter ist und 99 blaue oder gerade andersrum oder auch 50-50. Ich werde jetzt entweder aus der ersten Kiste oder aus der zweiten Kiste einen Stein ziehen.
Okay, lass mich kurz zusammenfassen, ob ich es verstanden habe. In Kiste 1 ist 50-50, rot-blau. In Kiste 2 gibt es auch nur rot-blau, aber die Verteilung weiß ich nicht.
Genau. Und ich ziehe jetzt einen Stein raus und wenn er rot ist, gewinnst du 100 Euro.
Nice. Bar.
Bar. Bar auf die Kralle.
Okay, geil.
Keine Steuerabzug, gar nichts.
Nice.
Jetzt ist halt die Frage, soll ich aus der ersten Kiste rausziehen oder aus der zweiten?
Zweite Kiste.
Okay, damit hast du natürlich jetzt gleich mal gegen das Paradoxon gesprochen. Die Mehrheit wählt die erste Kiste. Warum hast du die zweite gewählt?
Also erstmal, ich bin auf die 100 Euro nicht angewiesen. Das war für mich ein wichtiger Faktor. Also diese 100 Euro, das wäre, ist nice to have, ist aber kein, ich habe nicht mit denen gerechnet. Das heißt, wenn ich die nicht bekomme, ist es kein Problem.
Mhm.
50-50, das wäre eine sichere Wahrscheinlichkeit gewesen. Hätte man machen können, aber dann wollte ich lieber spielen.
Okay, jetzt ändern wir mal die Bedingungen. Ich ziehe nochmal und wenn ich eine blaue rausziehe, einen blauen Stein rausziehe, dann stirbt jemand. Kiste 1, Kiste 2.
Immer noch Kiste 2.
Oha, aber da können auch nur, nee, okay, es können maximal 99 blaue drin sein, weil ich sagte, es sind ja auch rote drin.
In dem Fall habe ich mich für Kiste 2 entschieden. Bei Kiste 1 nehme ich bewusst in Kauf, dass ich ich nehme eine 50-50 Wahrscheinlichkeit in Kauf, dass ich mitverantwortlich an dem Tod von jemandem bin. Im zweiten Fall ist es komplett random. Dann trage ich ja wirklich gar keine Verantwortung. Also möchte ich in dem Fall auch nicht. Warum soll ich entscheiden, ob jemand stirbt oder nicht? Dann nehme ich die zweite Kiste und dann ist es Schicksal.
Ja. Okay, kann man so sehen. Laut dem Ellsberg-Paradoxon wählen die meisten Leute Kiste 1. Ihr könnt auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Wir haben jetzt nämlich einen Instagram-Account. Kuchenphilosophie heißen wir, ohne Ü, also Kuchenphilosophie. Man findet uns aber auch unter Küchenphilosophie.
Dass wir essen auch einfach gerne Kuchen in der Küche.
Und es gab keine Ü-Pünktchen.
Ja, immer diese amerikanischen Firmen, gell?
Ja, gar nicht anpassungsfähig. Also, da könnt ihr gerne sagen, welche Kiste ihr gewählt hättet und ob ihr das genauso seht mit der Verantwortung. Auf jeden Fall ist die Kiste 2 das, was man neidische Unsicherheit nennt, nach dem Neid heißt der. Der ist genauso wie Keynes auch ein Wirtschaftswissenschaftler.
Also die meisten Leute hätten auch bei dem Sterben-Ding die erste Kiste genommen.
Nein, dazu muss ich sagen, das ist von mir angepasst worden. Das haben sie nicht gemacht.
Ah, okay.
Das war jetzt meine Idee. Ich habe wirklich gedacht, was ist, wenn ich das Szenario ändern würde? Und ich habe das auch gestern mit meiner Familie gesprochen und die haben alle immer die Kiste 1 genommen.
Weil ich finde, das ist eine ganz schön krasse Verantwortung, auf einen Probanden zu setzen. Diese Entscheidung, also so, vor allem über Steinchen, also das ist, also ich habe gedacht, so krass, also wenn man sich das mal ein bisschen genauer überlegt, ist dieses Szenario ganz schön heftig.
Oh, sorry, dass ich dich jetzt in diese Situation gebracht habe, aber ich fand das sehr spannend.
Die eigentliche Antwort wäre, ich würde mich da winden, also ich würde das nicht machen. Selbst wenn man mir die Pistole auf den Brust setzt, müsste ich lange überlegen, ob ich einfach über ein Leben entscheiden wollen würde, auf gar keinen Fall. Aber in diesem Gedankenexperiment, wo ich keine andere Möglichkeit habe, würde ich trotzdem Kiste 2 nehmen.
Okay, also nur kurz nochmal gesagt, also das Ellsberg-Paradoxon sagt, man entscheidet sich für Kiste 1, das ist ja das Risiko. Da ist das Risiko bekannt, Auswirkung ist bekannt und Kiste 2 ist eben Unsicherheit. Ungewissheit, beziehungsweise neidische Unsicherheit. Kurz mal die Wörter durcheinander geworfen.
Passiert.
Viele sagen eben, dass auch diese Ungewissheit von Politikern und Ökonomen ganz oft missbraucht wird, in dem Sinne, dass sie sagen, nee, das konnte man ja nicht wissen.
Ich hätte so ein geiles Buch gehabt.
Hau raus, was du weißt.
Ah, nee, kann ich nicht. Es gibt ein Buch, ich habe es nicht mitgenommen. Hey, es tut mir leid, ich habe nicht dran gedacht. Das nennt sich Risiko. Gefällt gerade der Autor nicht mehr ein, aber das hat so einen blauen Einband, wo groß weiß Risiko draufsteht. Und das ist ein ganzes Buch, gut zu lesen. Also es ist wirklich verständlich geschrieben, nicht wissenschaftlich. Aber behandelt genau die Manipulation, die stattfindet mit relativen und absoluten Risiken in der Werbeindustrie und in der publizierten Statistik. Falls ihr da Bock drauf habt. Ist geil.
Also hier ein kleiner Buchtipp. Wir schreiben es dann nochmal auf unseren Instagram-Account. Küchenphilosophie bzw. Kuchenphilosophie. Also ich finde das super spannend. Bei den 100 Euro hätte ich auch die zweite Kiste genommen. Bei Tod oder Leben hätte ich Kiste 1 genommen.
Warum?
Weil ich Angst hätte, dass da bei der Kiste 2 wirklich 99 blaue Steine sind und ein roter.
Also rein logisch her bist du ja dann aber nicht schuld. Der diese Kiste befüllt hat, der hat dann diese Entscheidung ja getroffen.
Dann ist es Pech, ja, aber...
Nee, wenn von Anfang an die Bedingung ist, dass bei einem blauen Stein jemand stirbt und der die Kiste befüllt, dann 99 blaue Steine reinmacht, ne? Dann ist es für mich eine ganz klare Intention da hinten dran. Dann will der, okay, dass wenn man die Kiste wählt, dass dann jemand stirbt. Und dann ist es nicht meine Schuld. Ich kann es ja nicht wissen. Und bei den 50-50... Dann nehme ich ja in Kauf, also da werfe ich ja eine Münze, ob jemand stirbt oder nicht.
Wir reden ja gerade über Steine, aber stell dir mal vor, das sind jetzt irgendwelche strategischen Handlungen, die du eben hast, so okay, entweder wir machen jetzt die Methode oder die andere Methode und es ist jetzt schwierig zu sagen, man kann keine Methode zufällig auswählen. Okay, gut, vergessen wir das. Aber was wäre, du redest gleich von Verantwortung, man könnte dich dafür nicht belangen und du hättest auch kein Trauma danach. Du trägst danach gar keine Verantwortung und hast auch keine Schuld und so weiter. Was wäre, wenn du bei blauen Steinen, weil bei einem blauen Stein stirbt jemand, weiterziehen müsstest, bis du einen roten Stein hättest? Würdest du dann auch Kiste 2 nehmen?
Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das Teil von dem Experiment oder hast du das wieder dazu ausgedacht? Das
denke ich mir gerade dazu aus. Du hast 2 Kisten immer noch gleich aufgeteilt. Bei einem blauen Stein stirbt ja jemand. Und wenn der erste Stein blau ist, stirbt jemand und dann musst du weiterziehen. Wenn er wieder blau ist, musst du weiterziehen. Wenn er rot ist, hört das Experiment auf.
Aber stirbt dann jedes Mal einer, wenn ich...
Ja.
Und dann, ja, hä?
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ändert sich nämlich auch, ne? Also du hast
ja, ja klar, es sind weniger Steine drin.
Ja.
Aber das ändert sich ja für mich nichts. Also wenn ich einfach vorher nicht weiß, wie die Verteilung ist, dann ist ja völlig egal, wie viel ich rausziehe. Dann kann ich ja basierend darauf, wenn ich nur blaue Steine ziehe, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sage, okay, da sind ziemlich viele blaue Steine drin, aber ich weiß ja dann trotzdem nicht, welches der nächste ist, einfach weil ich nicht wissen kann, wie die Verteilung ist.
Richtig. Spätestens bei 50 blauen Steinen weißt du dann, es waren
das mindestens, nee, dass mindestens 50 blaue Steine drin sind, weiß ich dann.
Und das ist, also nee, okay, wenn du 51 blaue Steine gezogen hast, dann weißt du, dass Kiste 2 die falsche Entscheidung war.
Du meinst, weil dann mehr Leute gestorben sind als bei Kiste 1?
Ja, das ist eine Person mehr gestorben. Mindestens.
Ja, aber ich sehe trotzdem das Dilemma für mich jetzt nicht.
Okay.
Das kann ich ja am Anfang nicht wissen. Das ist ja genau der Witz. Ich kann es am Anfang nicht wissen. Und beim anderen, da nehme ich ja in Kauf, dass 50 Leute sterben. Also dann setze ich mich dann hier hin.
Nee, eben nicht.
Natürlich, also wenn du sagst, das ist 50, ja genau. Aber dann sage ich, okay, im schlimmsten Fall sterben 50 Leute. Und beim anderen... Ja gut, im schlimmsten Fall sterben halt 99, ne?
Genau, genau.
Aber
im besten Fall stirbt bei Kiste 2 eben keiner, aber es kann auch bei Kiste 1 passieren.
Also das mit dem Tod, das ist ein ganz komisches, das ist irgendwas fühlt sich da nicht richtig an.
Okay. Ja, gut. Das war das Ellsberg-Paradoxon.
Ja, was haben die da draus geschlossen aus ihrem Experiment mit den 100 Euro?
Ja, eben, dass Leute Risiko vorziehen. Lieber Risiko als
also, dass die Leute quasi, dass die Leute absolute Zahlen, oder das heißt, oder dass die Leute... messbares Ungewissheit vorziehen.
Ja, nein, das Risiko. Messbare Ungewissheit ist Risiko.
Ja, genau. Also, ja, genau. Ja. Also Risiko, Ungewissheit vorziehen. Also die wollen lieber wissen, worauf sie sich einlassen, als einfach ins Blaue raus.
Lustig, weil die Steine ja blau waren. Okay, fand nur ich lustig. Also dann bist du eher jemand, der Unsicherheit embracen kann.
Hey, das kommt ganz krass auf die Situation an. In dem Fall mit dem Geld, da hatte ich ja nichts zu verlieren. Ich hatte nur was zu gewinnen. Und das ist dann schon ein krasser Unterschied.
Es gibt ja auch verschiedene Kulturdimensionen. Nach Gerhard Hofstede, der hat ein Modell mit verschiedenen Kulturdimensionen aufgestellt. Er hat sich in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren damit beschäftigt, hat eine empirische Studie gemacht mit 111.000 IBM-MitarbeiterInnen und hat dabei vier Hauptdimensionen aufgestellt. Einmal die Machtdistanz, einmal Individualismus und Kollektivismus, Maskulinität und Feminität und dann auch noch die Unsicherheitsvermeidung. Soll ich ganz kurz die Hauptdimension erklären? Oder?
Ja, das wär super. Ich kann bei dem Modell nämlich gerade nichts anfangen.
Okay, also Machtdistanz ist einfach, wie die Hierarchie innerhalb der Gesellschaft aufgebaut ist. Also bei uns, wir siezen ja zum Beispiel einander, wenn wir jetzt, also wir nicht.
Oh, Frau Leucht.
Also viel nicht, aber so generell Vorgesetzte siezen wir. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Schweden guckt, die siezen sich nicht, weil sie das auch in der Sprache gar nicht drin haben. Oder jetzt Amerika hat das ja auch nicht so drin da. Aber zum Beispiel sagt man da auch Sir und Ma'am ganz oft. Das ist dann auch wieder so ein Zeichen von Hierarchie oder Machtdistanz. Aber wenn man jetzt in andere Kulturen wie zum Beispiel Thailand schaut, da muss man jetzt sich auch klein machen, wenn jemand Älteres vorbeikommt. Und auch mit den Grüßen und mit Anreden und so weiter. Da ist eben eine höhere Machtdistanz. Dann Individualismus und Kollektivismus, gerade wenn wir bei dem Beispiel mit China bleiben, da ist ja Kollektivismus sehr wichtig für die Gesellschaft. Und bei uns ist ja auch immer so, ja, hier, sei dein eigener Held und ich muss unbedingt individuell sein und meinen eigenen Stil finden. Und wir legen einen sehr hohen Wert auf Individualismus. Dann gibt es Maskulinität und Feminität, da störe ich mich natürlich ein bisschen an den Begriffen. Aber bei Maskulinität sagt man, dass eben die Werte der Gesellschaft eher ausgeprägt sind auf Leistung und dass bei Feminität so Fürsorge oder so Sozialstaat eben auch wichtig ist. Und bei Feminität ist auch so, dass die Frauen arbeiten dürfen, was sich ein bisschen widerspricht mit der Maskulinität. Weil das
wann wurde
auch
das
Leistung.
Modell gemacht? Weißt du das zufällig?
Also Ende der 60er Jahre hat er die Studie gemacht und das Buch ist in den 90ern rausgekommen.
Ja, okay, also da könnte man das entschuldigen noch mit
Maskulinität und Feminität.
Genau, also einfach mit einem anderen Rollenbild, was da geherrscht hat.
Ja, allerdings widerspricht sich auch die Ebene ein bisschen. Und man muss natürlich auch sagen, jetzt gleich, wenn wir bei der Kritik sind, er hat sich das angeguckt anhand von IBM-MitarbeiterInnen. Zwar weltweit, das ist super, aber das ist natürlich schon mal eine bestimmte Schicht, die er sich da angeguckt hat bei seiner Eingliederung.
Zu sagen Akademiker oder was ist so der typische IBM-Mitarbeiter?
Ja, auf jeden Fall Akademiker. Also er hat da ja nicht jetzt die Putzangestellten befragt, sondern eben nur diejenigen, die dort eingegliedert waren. Und okay. Da herrscht natürlich ein bestimmter Bildungsstand.
Ja, okay, also ist dann quasi nicht gesellschaftlich repräsentativ.
Nicht für die komplette Gesellschaft, ja, aber trotzdem, man merkt, also wenn man sich das anschaut, ist man merkt schon, dass er da ganz gute Erkenntnisse rausgenommen hat.
Ja, okay, was macht jetzt dieses Modell?
Das Modell gliedert ein in verschiedene Ebenen und dann kannst du einen Vergleich anstellen. Im Prinzip ist es nur ein Vergleich. Und du kannst aber auch anhand des Vergleichs bestimmte Sachen erklären und das zeigt sich ganz gut bei der Unsicherheitsvermeidung. Die Charakteristika von der Unsicherheitsvermeidung ist zum Beispiel, wie wohl man sich mit Ungewissheit fühlt. Also je unwohler man sich damit fühlt, desto mehr ist man eben unsicherheitsvermeidend. Dann auch, was die Risikobereitschaft betrifft, so wie jetzt bei diesem Beispiel, dass eben manche gerne ein Risiko eingehen, manche eben nicht so gerne oder jetzt mit Russisch Roulette spielt ja auch nicht jeder.
Ich würde auch kein Russisch Roulette spielen, Alter. Was geht ab? Auf gar keinen Fall. Niemals, ey. Ja. Echt nicht.
Und dann auch was Unstrukturiertheit betrifft, also Regeln, Gesetze, Sicherheitsmaßnahmen, das ist natürlich auch wichtig. Man sagt ja immer, Deutschland ist ein sehr bürokratisches Land, das trägt natürlich auch dazu bei, dass man eben unsicherheitsvermeidend ist oder mit unseren Versicherungen. Wir versichern ja ungefähr alles.
Ich finde auch, Deutschland ist das Bestreben nach Eindeutigkeit und nach Sicherheit ist bei uns wirklich krass. Also das ist so eine der Maximen deutscher Geschichte.
Aber was eben auch zur Unsicherheitsvermeidung dazu zählt, und das finde ich auch super spannend, ist der Glaube. So Länder, die Unsicherheitsvermeidung sehr stark aufweisen, sind auch oft sehr gläubige Länder. Und das erkläre ich nachher, warum das so ist.
Ja, okay.
Willst du schon eine Vermutung anstellen?
Nee, wir machen das weiter, aber ich würde erst mal eine Vermutung aussprechen und dann die Erklärung hören.
Okay, können wir so machen. Und was man eben festgestellt hat, anhand dieser Studien von Hofstede, zusammen mit dem Harvard Business Review, dass zum Beispiel Länder, die eine hohe Unsicherheitsvermeidung haben, geringe Innovation aufweisen und sehr viel Bürokratie.
Hohe Unsicherheitsvermeidung führt zu viel Bürokratie und wenig Innovation, okay.
Genau, und das ist natürlich scheiße für ein Land und dessen Wirtschaft, weil natürlich dann, wenn du eben nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen, dann ist es mit der Innovation auch schlecht, weil dann steckst du nicht plötzlich...
Steckt man keine Millionen in ein unsicheres Projekt, ja.
Und auch mit der Bürokratie, man will eben mit Gesetzen und Regelungen und Sicherheitsmaßnahmen die Unsicherheit vermeiden.
Und Zettelchen, diese Zettelchen überall, die machen mich fertig, gell?
Damit vermeidet man eben auch, dass Leute in diesem bürokratischen Ding überhaupt vorwärts kommen mit ihrem Patent und so weiter und dann scheuen sich eben ganz viele davor. Und interessanterweise, also dieser Index für die ganzen Dimensionen ist von 1 bis 120 und das Land mit am meisten Unsicherheitsvermeidung ist, oder eins der höheren, also es ändert sich ja auch Jahr für Jahr.
Boah.
Also aber eins sehr hohes.
Also Deutschland ist auf jeden Fall vorne mit dabei, aber wer ist denn noch
Sicherheit? Bei wem sieht es denn wirtschaftlich gerade nicht so gut aus? Oder vor allem so in den letzten 2, 3 Jahren?
Griechenland?
Da-da! Jackpot, ja, Griechenland. Also Griechenland weist eine sehr, sehr hohe Unsicherheitsvermeidung auf. Und wenn man sich dann eben auch anschaut, wie es dort aussieht mit der Innovation, da sieht es wirklich sehr mau aus. Also wenn man gründen will, hier in Deutschland zum Beispiel, hat man sehr viele Förderungsmöglichkeiten.
Ja, stimmt, es wird auch immer besser jetzt, ne? Also gerade jetzt mit dem Vorbild Silicon Valley kommt jetzt auch die Gründerkultur nach Deutschland, das stimmt.
Also das finde ich super spannend, also man kann da auch was rausziehen. Deutschland ist tatsächlich gar nicht so...
Okay, dann habe ich zu früh gerantet gerade.
Das hat mich so total überrascht. Was mich auch überrascht hat, also fangen wir mal ganz unten an. Wer nicht so bei der Unsicherheitsvermeidung dabei ist, sind Dänemark und Schweden mit 23 und 29 Punkten auf diesem Index.
Ja, die reformieren auch relativ schnell, habe ich den Eindruck. Also da wird auch viel, viel gemacht und viel ausprobiert, was für die ja wirklich gut funktioniert auch.
Auf jeden Fall. Dann Deutschland eben mit 65 Punkten im Mittelfeld.
Okay.
Und überraschenderweise hat Lateinamerika sehr viel Unsicherheitsvermeidung. Zum Beispiel El Salvador 94 Punkte, Guatemala 99 Punkte, Mexiko 82 Punkte. Der einzige Ausreißer ist dabei Honduras mit nur 50 Punkten, also weniger Unsicherheitsvermeidung als Deutschland.
Spannend, dass bei uns das Maß an Bürokratie so hoch ist, die Verbreitung von Versicherungen so hoch ist und gleichzeitig die Leute aber dann doch eine relativ hohe Akzeptanz für Unsicherheit anscheinend aufweisen.
Das ist auch ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Bürokratie ist bei uns extrem hoch, aber der Innovationsgrad ist bei uns auch extrem hoch und dadurch gleicht sich das so ein bisschen aus in der Punkteskala.
Spannend ist ja die Mentalität, die da hinten dran steht. Also zum einen ist man bereit, eine Unsicherheit in Kauf zu nehmen, aber zum anderen gar nicht. Also so, ich meine, die meisten Versicherungen, das werden Krankenversicherungen sein, dann irgendwelche Immobilienversicherungen, so in die Richtung geht man ja. Und da sind anscheinend die Leute dann ja nicht bereit, Unsicherheit in Kauf zu nehmen. Da will man Sicherheit oder will man sich absichern. Aber dann gerade im Innovationsbereich, dann doch, da herrscht so ein, jetzt kein Widerspruch, aber da herrscht so eine Mehrdeutigkeit dann anscheinend, ne?
Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir immer so einen Grundstock an Sicherheit haben innerhalb der Gesellschaft. Das heißt,
und du meinst, man braucht so eine Basis, so eine sichere Base,
ja,
von der aus man dann in die Welt rausziehen kann?
Ja, glaube ich schon. Und gerade wenn man jetzt mal einen Blick nach Mexiko wirft oder El Salvador oder Guatemala, was da ein großes Problem ist, ist das Fehlen von einem Rechtsstaat. Das heißt, man kann sich eben nicht mehr verlassen auf Regeln, Gesetze und Sicherheitsmaßnahmen.
Okay, dann hat man ganz andere Probleme als Innovation.
Richtig, ja, also es ist sowieso schon alles sehr unsicher. Und versuchst es eben zu vermeiden. Deine Risikobereitschaft ist natürlich auch gering, weil du weißt eben, du kannst eigentlich kein Risiko eingehen, weil es gibt eben diesen Grundstock an Sicherheit nicht.
Das wäre dann halt direkt alles auf eine Karte gesetzt, ne? Also wenn man das jetzt auf Deutschland anwendet, wenn ich diese sichere Basis habe und danach ein Risiko eingehe und selbst wenn ich maximal scheitere, ist meine Existenz nicht bedroht. Also das, ja, man kann viel Besitz verlieren, aber mein Leben und das meiner Familie, ich werde nicht verhungern in Deutschland. Das ist so eine Basis, die habe ich. Und gut, da hast du natürlich recht, wenn jetzt mein Staat mir das nicht bieten kann, also das tatsächlich passieren kann, dass man verhungert, dann wäre meine Risikobereitschaft eine ganz andere auf jeden Fall.
Absolut korrekt, ja.
Krass.
Wen das jetzt interessiert hat, das kann man auch gut nachlesen auf hofstede/insights.com. Da kann man dann auch verschiedene Länder anklicken und dann auch die anderen Dimensionen anschauen. Es gibt übrigens noch zwei andere Dimensionen, die nochmal dazugefügt worden sind. Das ist einmal die Chronologie, also wie man mit Zeit umgeht, und dann nochmal, wie man mit Genuss umgeht, also ob man eher verschwenderisch ist oder nicht. Also auch sehr interessant.
Ob man eher den Hugo aus dem Aldi oder doch den Chardonnay bevorzugt.
So in etwa, ja. Runtergebrochen genau das. Und ob man den in einem Schluck trinkt, Chronologie, oder ob man dann den sich ein bisschen aufhebt.
Alla, da würde ich fast schon klatschen, wenn jemand eine Flasche Chardonnay in einem Schluck trinkt.
Ja, okay. Von mir gibt es da keinen Respekt. Ja, gut. Und dann der Glaube. Was ist deine Vermutung? Warum ist Glaube so wichtig bei Unsicherheitsvermeidung?
Also ganz kurz, also die Zahlen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen für mich, wenn eine hohe Unsicherheitsvermeidung führt auch zu einer gläubigeren Gesellschaft. Oder das ist der Zusammenhang, oder?
Es kann auch unabhängig von dem Glauben sein.
Also
aber
genau, also es muss nicht kausal sein, aber es korreliert.
Genau, genau.
Ja, meine Vermutung ist, dass Glauben zumindest, also ich rede jetzt hier von der christlichen Religion, dass das eine sehr hohe Sicherheit ja suggeriert. Es werden viele, viele Antworten gegeben. Wo wir hatten vorher das, was passiert nach dem Tod. Christentum hat da eine eindeutige Antwort darauf. Es ist nicht vorbei, es geht weiter. Du kommst in den Himmel und es gibt Vergebung. Du wirst nicht alleine gelassen mit Schuld und mit deinen Sünden. Es gibt immer eine dritte Partei, Gott oder wie auch immer man die nennen mag, die für dich da ist, die mit dir diesen Weg geht. Basierend darauf, basierend auf diesem Himmel, gibt es ja ein Wertegerüst, diese vielbesungenen christlichen Werte. Wenn ich in den Himmel kommen will, Gott sieht alles, hört alles, weiß alles. Um ein guter Mensch zu sein im christlichen Sinne, darf ich die 7 Todsünden nicht begehen und muss Nächstenliebe zeigen. Da gibt einem Sicherheit. Ich weiß, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist Sicherheit. Ich weiß, wie ich mich verhalten kann. Muss.
Muss, um in den Himmel kommen zu können. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Erklärung. Ich würde jetzt da noch hinzufügen, dass es eben dieser Glaube vor allem in den Ländern so wichtig ist, wo die Regierung eben keine Sicherheit bieten kann. Das heißt zum Beispiel gerade Mexiko, El Salvador, Guatemala, wo die Regierung failed im Sicherheit und Halt geben, da verlässt man sich dann eben auch auf Gott. Und was natürlich auch so eine Sache ist, gerade mit Selbstjustiz oder mit Justiz generell, wenn es eben keine Rechtsstaatlichkeit gibt, vom Staat aus, Rechtsstaatlichkeit, dann vertraut man eben auf Gott, weil Gott ist der oberste Richter und wird eben schon dafür sorgen, dass derjenige, der das und das gemacht hat, seine Strafe erlangt.
Also
das
heißt, in Deutschland ist dann quasi der Staat Gott. Gibt uns unsere Werte, entscheidet, ist der oberste Richter, auf den können wir uns verlassen, der gibt Struktur.
Genau, absolut. Das heißt, generell in Wohlfahrtsstaaten gibt es einen geringeren Bedarf an Glaube, an Religion. Das ist, finde ich, auch super interessant, wenn man jetzt nämlich mal sich die USA anschaut, die ja eigentlich vom wirtschaftlichen Recht oben auf ist, aber halt immer noch kein richtiger Wohlfahrtsstaat darstellt.
Was ist ein Wohlfahrtsstaat? Wie ist das definiert?
Ich kann jetzt nicht die Definition sagen, aber gerade zum Beispiel mit Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherung, das funktioniert ja hier in Deutschland.
Also so eine soziale Marktwirtschaft gegenüber der freien Marktwirtschaft.
Generell ein Staat einfach, der sich um die Bürger kümmert und eben denen die Sicherheit
gibt. Also genau, also der quasi die Bürger nicht sich selber überlässt vollkommen,
sondern
so ein Netz bietet.
Korrekt.
Okay.
Ich meine, hier in Deutschland, wenn du krank bist, du weißt, irgendein Arzt wird dich annehmen müssen.
Genau.
Und in den USA ist es halt leider nicht so. Und dadurch ist die USA als eines der wenigen Länder der First World immer noch sehr gläubig. Der Glaube ist ja immer noch dort sehr, sehr wichtig.
Okay, war mir so auch nicht klar.
Doch, genau.
Und da wäre es ja auch ultra spannend, wie das über das Land verteilt ist, ne? Weil da könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass gerade in Kalifornien und, ja, ich meine, da muss ich schon wieder sagen, ne, gerade im Bereich Silicon Valley, dass es da wahrscheinlich dann nicht so ist. Da bietet die Innovation und die technische Neuerung bietet da die Struktur. Aber wenn man dann in die Mitte geht, die Flyover-Countries, könnte ich mir dann gut vorstellen, da fehlt dann genau diese Struktur. Und die sucht man sich dann.
Ja, und die findet man eben im Glauben. Und weil du es auch gerade schon gesagt hast, dass die einem auch so helfen, eine Struktur zu finden und Werte vorgeben, an denen man sich eben orientieren kann. Da gibt es auch eine Studie von Harald König. Der hat erst Geschichte, okay, sorry, er ist nicht Harald, er ist Harald König. So, er ist ein Amerikaner. Und er hat erst Geschichte studiert, dann ist er Psychiater geworden und er unterrichtet jetzt als Professor an der Duke University in Durham in North Carolina. Und er ist angestellt eben in dieser Uni, hat dort eine Metastudie gemacht. Die Uni ist übrigens kirchennah und ist privat. Das nur so als Hintergrund. Er hat sich zusammen mit seinen wissenschaftlichen Angestellten mit über 1200 Artikeln beschäftigt. Aus wissenschaftlichen Magazinen. Seit 1872 geht diese Sammlung, das heißt wirklich sehr lange, lange zurück. Und es gab 444 Artikel zu Depressionen und Angststörungen. Und
444, okay.
Ja, nicht 666, weil es eine kirchliche Uni. Okay.
Das haben die sich bestimmt dabei gedacht. Bestimmt so, wie viele Artikel müssen wir machen, damit es irgendwie eine Schnapszahl ist, aber nicht 666, weil das ist schlecht.
Genau. Das war der Hintergedanke. Na genau, und etwa 70% besagten, nicht 69%, besagten, wow, dass Depressionen und Angststörungen durch Glaube gelindert werden. Ganz viele ziehen eben auch aus Glaube Hilfe bei Suchterkrankungen und generell gibt es ein längeres Leben. Genauso wie du gesagt hast, das hilft einem bei Stress auch, weil du hast eben eine gewisse Leitlinie, der du folgen sollst.
Na, die Fun Fact, Tolstoi. Der Schriftsteller hatte auch zu Mitte, Ende seines Lebens hatte der eine ganz, ganz krasse Sinnkrise. Der war ja immer so ein bisschen progressiv liberal unterwegs und hatte diese ganz krasse Sinnkrise und hat sich nur befreien können zur Hinkehr zum christlichen Glauben.
Ja, da hat man doch das beste Beispiel hier. Das funktioniert tatsächlich und weil du vorhin auch das Wort besungen genommen hast, Gläubige singen ja auch ganz oft und das hilft einen, Glückshormone herzustellen. Und das ist wohl auch noch so ein Faktor, warum das gut für die Psyche ist, dieser Glaube. Und auch Bewegung. Manche beten ja auch mit Bewegungen und das hilft auch.
Ich denke auch dieser Gruppenaspekt. Also gerade wenn man in der großen Gemeinschaft betet und singt, dieses Einheitsgefühl, was dann entsteht. Ich glaube, das gibt dann natürlich dann auch einen Halt, einfach Teil dieser Community zu sein.
Kritik hier nochmal an dieser Studie ist, dass es natürlich keinen Maßstab gibt für Glaube. Und das ist halt jetzt bei dieser Studie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden. Eigentlich kann sich ja jeder irgendwo als gläubig bezeichnen, wenn er das will und muss dafür eigentlich auch nicht viel tun. Das ist halt ein Label und das kann sich auch jeder, dem kann sich auch jeder aneignen, wenn er das will.
Ey, da habe ich ein ganz tolles Zitat. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist. Das war, wenn du glaubst, dann glaubst du nicht, dass du glaubst. Und wenn du nicht glaubst, dann glaubst du nicht, dass du nicht glaubst. Also wenn jemand gläubig ist, dann ist es ein Wissen. Da ist ja keine Ungewissheit. Also es ist ja nicht, dass ich sage so, vielleicht gibt es Gott, sondern es ist eine Entscheidung, das zu wissen. Dann sage ich, okay, ich weiß jetzt, dass es Gott gibt. Und das löst diese Sicherheit aus.
Okay.
Also so interpretiere ich das.
Ja, das ist aber ganz schön tricky mit dem Glauben. Dann gäbe es ja doch einen Maßstab. In dem Moment, wo du nicht mehr glaubst, sondern weißt, glaubst du.
Ich denke schon. Also wie sonst könnte man denn radikale Handlungen vom Glauben erklären? Das ist ja dann keine Vermutung, sondern das ist ja ein Wissen. Sonst bin ich ja nicht bereit, da radikal vorzugehen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich glaube, das hat auch etwas mit Semiotik zu tun. Bei uns im Deutschen ist es halt Glaube und super, jetzt habe ich kein anderes Sprachbeispiel. Weil im Englischen ist es
Faith,
Belief.
Faith oder Belief.
Aber Belief ist ja genauso Glauben.
Ja.
Und im Spanischen ist es halt Fe in wie Faith, aber...
In dem Wort Glauben ist bei mir so eine Unsicherheit noch drin. Wenn ich sage, ich glaube... Irgendwas ist so und so oder ich glaube an so und so, dann schwingt da immer so eine Entscheidung mit, das jetzt zu akzeptieren, aber nicht 100% sicher zu sein. Und wenn ich sage, ich weiß, der Himmel ist blau, oder ich sage, ich glaube, der Himmel ist blau, da ist ein eindeutiger Unterschied. Bei dem einen würde ich, ja, meine Hand ins Feuer legen. Und beim anderen ist es so, lass vielleicht doch lieber nochmal aus dem Fenster gucken.
Das haben wir übrigens auch bei uns kritisiert, weil wir immer hier hocken und sagen, ich glaube. Dabei wissen wir ja ganz viel.
Das würde ich jetzt von mir gar nicht mal so, weiß ich, ja.
Okay, gut.
Also ich weiß, dass ich mich mit dem Glauben wohler fühle. Und so, ja. Womit wir wieder beim Thema wären.
Unsicherheit.
Unsicherheit, ja. Ich habe, um das Ganze jetzt mal noch an die Uni zu bringen, wir sind ja das Campusradio, eine Studie mitgebracht und zwar von der Techniker Krankenkasse. Die hat 2009 Arznei- und Diagnosedaten von 190.000 Studenten untersucht und zusätzlich 1.000 Studenten direkt befragt. 21,4% der Studierenden in Deutschland wurden mit einer psychischen Erkrankung diagnostiziert. Also ein Fünftel der Studenten leidet an einer psychischen Erkrankung. Und die häufigste war die Depression. Der Anteil steigt kontinuierlich. Von 2009 bis 2013 ist es um 4% gestiegen. Und betroffen sind tatsächlich hauptsächlich Frauen. Also 30% der untersuchten Frauen hatten eine psychische Diagnose und bei den Männern waren es nur 15%. Dann wurde untersucht, woher kommt es? Zentrale Belastungsfaktoren sind Prüfungsstress, Doppelbelastung durch Studium und Job, dann finanzielle Sorgen, die Angst vor schlechten Noten, sowie das Bangen, später keinen Job zu finden. Die Doppelbelastung ist klar, aber alle anderen, Prüfungsstress, finanzielle Sorgen, Angst vor schlechten Noten und Bangen, keinen Job zu finden, sind für mich auch Beispiele von Unsicherheit. Da wird, wie wir es vorher gesagt hatten, da wird eine Gefahr wahrgenommen, die vielleicht so gar nicht besteht. Dann noch so als kleiner Nachsatz, die Forscher finden erschreckend, dass viele Studierende, um damit klarzukommen, untaugliche Methoden anwenden. Gut ein Drittel der Frauen und 43% der Männer versuchen den Stress mit Alkohol wegzutrinken, also in diesem Partyleben.
Das habe ich mir schon fast gedacht.
Was auch viele angeben, ist, dass sie Rauchen, Aufputschmittel oder Cannabis benutzen, um zu relaxen, um runterzukommen von dem Stress. Viele gaben tatsächlich auch an, sich online zu entspannen. Also 56% der Frauen klicken sich durch soziale Netzwerke, 81% der Männer lenken sich auf Videoplattformen oder mit Computerspielen ab.
Ja, voll interessant. Also ich glaube, gerade das mit dem Alkohol, da kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Studiengang irgendjemanden, der wirklich ständig feiern ist.
Ich würde es auch, also wir haben das bei uns in der Klausurenphase, gerade in den ersten paar Semestern, wo die Belastung wirklich hoch war, da war das Teil. Du bist nach der Prüfung, ist bei uns jeder feiern gegangen.
Bei uns nicht.
Okay.
Aber ich weiß, bei euch liegen, glaube ich, auch die Klausuren ganz anders. Bei uns kann es sein, dass du 2 Klausuren an einem Tag schreibst und am nächsten Tag nochmal 2. Da kannst du nicht feiern gehen.
Ja gut, ja, bei uns ist die Klausur länger gestreckt, ja.
Das geht bei uns tatsächlich nicht.
Ja, wahrscheinlich wäre das auch die Folge, wenn das gehen würde. Oder am Ende der Klausurenphase.
Am Ende der Klausurenphase stößt man an, wenn man das kann. Stößt man an. Hm. Meistens ist man dann aber auch schon auf der Heimfahrt irgendwie und die anderen schreiben noch irgendwie 2, 3 Klausuren und dann funktioniert das auch nicht mehr. So im 1., 2. Semester ging das, da hat man sich irgendwie
jetzt, organisiert. Jetzt auch nicht mehr, jetzt hat sich das verlaufen bei uns, aber am Anfang war das, als man noch so als geschlossenes Semester da durch die Prüfungen gelaufen ist, da war das schon gang und gäbe.
Ich weiß nur, bei mir beim Abi, jetzt wo du das gesagt hast, ich glaube, da war ich öfters feiern als sonst. Vielleicht war das tatsächlich so eine Art Coping-Strategy, dass ich dachte, okay, dann...
Ja, um den Stress zumindest für ein paar Stunden zu vergessen in irgendeiner Form.
Ja, aber gut, feiern gehen und Alkohol trinken sind ja auch nochmal 2 Paar Schuhe. Tanzen hilft ja auch ziemlich viel. So Bewegung generell hilft ziemlich viel gegen Stress.
Ja, ich glaube, vor 2 Folgen schon mal gesagt, also ich war jetzt auch nüchtern im Agostea in Karlsruhe und es geht. Man muss sich nur drauf einlassen.
Nee, du warst nüchtern auf den Vasen.
Das geht. Also Leute, probiert es mal aus. Das kann wirklich Spaß machen.
Macht mal das Selbstexperiment und schreibt uns auf Kuchenphilosophie, wie es war. Guter Punkt, viele benutzen ja dann auch Alkohol, gerade beim Feiern, um ihre Unsicherheit zu verbergen. Wenn sie dann jemanden ansprechen oder auch beim Tanzen, viele trauen sich ja auch nicht zu tanzen. Und dann mit 2, 3 Bier funktioniert es dann auf einmal.
Ja, es ist halt die Schwelle. Wir meinen, die vielbesagte Hemmschwelle wird einfach hinabgesetzt, ne?
Aber es gibt natürlich auch bessere Tipps gegen Unsicherheit.
Wie gehst du damit um, gerade in der Prüfungsphase?
Boah, in der Prüfungsphase, da bin ich echt kein Paradebeispiel.
Oder allgemein. Oder, also ich meine, ja, wir sind ja noch Studenten beide. Also ich weiß auch nicht, was ich machen will nach der Uni. Ich habe da noch kein festes Ziel, ich habe da noch keine Sicherheit.
Ich habe an sich auch keine Sicherheit, aber ich versuche daran gar nicht zu denken, sondern erstmal so Schritt für Schritt so, okay, jetzt mache ich erstmal den Master und danach schaue ich, was so passiert. Und natürlich versuche ich nebenher irgendwie Projekte zu machen, die mich auf mein Berufsleben vorbereiten und hilfreich sein können. Das heißt Praktika oder mal irgendwie versuchen, einen Artikel für eine Zeitung zu schreiben oder einen Podcast zu machen. Weiß nicht, ob mir das beruflich weiterhilft. Aber so generell natürlich bereite
ich. Also ich mache das hier nicht für meinen Beruf, sondern weil es eine coole Sache ist.
Ihr könnt mich einstellen, in 2 Jahren bin ich mit meinem Master fertig. Also das zum einen, ich versuche da nicht dran zu denken. Und dann gibt es einmal die Strategie mit Worst Case und Best Case Scenario, dass man sich einfach ausmalt, okay, was könnte jetzt passieren, was wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte. Und meistens, wir sind ja hier in einem Wohlfahrtsstaat, ist die schlimmste Situation gar nicht so schlimm. Und die beste ist halt richtig geil. Und das motiviert dann wiederum. Und dann hat man ein Ziel vor Augen und dann geht's los. Und was ich auch versuche, ist öfters Ja zu sagen, zu Chancen, Gelegenheiten, auch wenn ein Risiko oder eine Unsicherheit oder eine Ungewissheit da ist.
Zu Meth, zu Schnaps.
Ja, bring it on. Nein, danke. Und woher hast du das Zeug überhaupt? Nee, zum Beispiel gerade bei dem Podcast mit dir, als du gefragt hast, ich war mega unsicher. Ich war so, also nur ganz kurz, das war so, dass er in die Runde gefragt hatte, der Yannick. Und ich saß
auf der Redaktionssitzung vom Campus Radio.
Und wir kannten uns noch gar nicht und ich war halt so, ja, warum eigentlich nicht?
Da hat sie die Kiste ohne Wahrscheinlichkeit gewählt.
Richtig, ja. Und hier sitze ich nun.
Und macht Spaß. Also mir macht es mega Spaß.
Nein, mir macht es natürlich auch mega Spaß.
Wie gesagt, was bei mir gut funktioniert, ist Sport. Also das hört sich nach so einem klassischen Tipp an. Wenn ich Prüfungsstress habe und nach dem Lernen zum Sport gehe, dann kann ich danach ruhig schlafen. Ich habe dann keine Probleme einzuschlafen, ich kann mich auf mein Abendessen konzentrieren. Die Prüfung ist dann für den Tag, hat dann an Relevanz einfach verloren. Also was ich auch manchmal mache, ist so einen innerlichen Dialog führen und so einen Stopp sagen. Wenn die Gedanken so anfangen zu kreisen, gerade in diese Ungewissheit rein, so, boah, wenn ich die Klausur nicht bestehe, ich habe nicht genug gelernt, das ist noch so viel Stoff, was, wenn ich keinen Job finde, der mir gefällt und so weiter. Und dann kann man so einen inneren Dialog starten mit sich selber und einfach sagen, Stopp. Und dann so versuchen, in die Präsenz zu kommen. Also bei mir klappt es dadurch, dass ich ganz gezielt meine Umgebung betrachte, also so aktiv, also mir dann selber sage, okay, hier ist ein Fensterrahmen, da ist Boden, da ist Bett. Das hört sich so wack an, aber das funktioniert wirklich. Also so kann man sich so super schnell, innerhalb von wenigen Minuten kann man sich selber beruhigen und von da aus dann das machen, was man eigentlich machen will. Sei das jetzt schlafen, lernen oder einfach, was weiß ich, was auch immer.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Gerade mit dem Betrachten und Überlegen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Objektivität reinbringt in seine Gedanken, weil man oft, also das ist natürlich ein ultimativer Tipp, ne? Ist ja super einfach, Objektivität in Gedanken reinzubringen. Aber so generell, wenn man eben versucht, das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und sich so betrachtet, als wäre es der beste Freund und dann sagt, okay, pass auf, so und so sieht es gerade aus bei dir. Rational gesehen kann jetzt das und das passieren. Und entweder man kann eben was dagegen tun oder man kann nichts dagegen tun. Und dann macht es sowieso keinen Sinn, sich irgendwie Gedanken zu machen.
Was ich auch gemerkt habe, was mir viel geholfen hat, war üben, vom Vergleichen loszulassen. Was mich sehr belastet hat in den ersten paar Semestern im Studium, war einfach die Tatsache, dass mein Lernrhythmus ein anderer ist als der von vielen. Bei uns sitzen Leute, die kommen in die Bib und sind von 8 bis 18 Uhr da. Ich habe dann probiert, das Verhalten zu emulieren und war damit sehr, sehr unglücklich und sehr, sehr unproduktiv. Also mein Lernrhythmus zum Beispiel, der ist von 10 bis 16 Uhr. Das ist jetzt zeitlich weniger als einige machen und aber auch mehr als andere machen. Und das funktioniert für mich wirklich gut. Deswegen, also wenn ihr Lernstress habt und das Gefühl habt, dass alle anderen mehr machen als ihr, dann löst euch so ein bisschen davon und guckt, was euer Rhythmus ist. Jeder Mensch hat seinen eigenen Lernrhythmus. Und sobald man den mal rausgefunden hat und den einhält, klappt es auch wirklich gut mit dem Lernen.
Das mit dem Vergleichen ist ein guter Punkt. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass Mädels oder Frauen öfters darunter leiden, unter psychischen Problemen und Depressionen. Und dass sie als Coping-Strategy soziale Netzwerke benutzen. Und wir hatten ja da auch schon mal gesagt in unserer Folge über Social Media, dass Instagram auch einen negativen Effekt auf Frauen hat.
Auch Tinder?
Und auch Tinder, weil man sich nämlich vergleicht. Dann ist es ja gerade eine schlechte Strategie, zu sagen, okay, ich habe Unsicherheit.
Und dann vor allem gerade bei Instagram, wo sich ja jeder selber darstellt, die guten Absolut. Seiten zeigt, da wird man ja dann doppelt vor die Stirn gestoßen.
immer die ganzen happy Leute, happy und wunderschön und erfolgreich. Und dann sitzt man selber vor seinen Lernsachen und kann gerade gar nicht mehr. Das ist natürlich sehr schlecht. Also macht das nicht. Wenn ihr auf Instagram geht, dann nur uns folgen.
Ja, genau. Wir machen nur super, super Sachen, super Content.
Wir zeigen, wie wir hier leiden.
Also was mir oft über den Weg läuft, ist, dass zumindest in meiner Filterbubble muss man studieren. Man muss schlau sein, man muss einen Mindestintellekt haben. Alle Leute wollen nicht doof sein, sonst hat man keine Chance im Leben. Was ich dann auch oft denke, ist, ja gut, Intellekt, das ist erstmal ja super schwammig. Das ist kein Kriterium, was ich mit Noten oder mit einem IQ-Test messen kann. Und dann ist es ja auch so, dass Verwirklichung, Erfolg und Glück alles Ziele sind, die erstmal unabhängig vom Intellekt sind. Also ich kann ja Erfolg haben, mich selber verwirklichen und glücklich sein, ohne einen 200er IQ zu haben. Das ist ja keine Voraussetzung dafür. Und ich finde, da kann man dann auch so ein bisschen loslassen, dass man selber unbedingt alles erreichen muss oder dass man dann dieser Anforderung von Noten immer 100% gerecht werden muss. Wenn man sich dann davon verabschiedet, kann man auch gelassener auf die Prüfungen zugehen.
Oh, ich will schon gar nicht mehr über Prüfungen reden, da werde ich ganz unsicher hier. Ich muss nämlich eigentlich lernen. Furchtbar. Haben wir noch ein schönes Zitat zum Abschluss?
Ja, ich habe was ich total schön fand, ich habe von Albert Camus, das ist ein französischer Schriftsteller, der tatsächlich auch den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Das Buch heißt Der Mythos von Sisyphus, ist erschienen erstmals im Deutschen 1959 und handelt im Prinzip von der Philosophie Albert Camus, der ist angelehnt an den Existenzialismus, falls es jemanden interessiert. Auf jeden Fall der Mythos des Sisyphus. Sisyphus war ein lebendiger Mensch, der die Götter verärgert hat. Die Götter haben ihn bestraft und haben ihn verurteilt, unablässig, ohne Ende, einen Fels den Berg hinaufzuwälzen. Und wenn der Fels oben auf dem Berg ist, dann erscheint der Fels unten wieder. Sisyphus muss runterlaufen und den Fels wieder hochrollen. Und ich finde, das ist ein sehr tragisches Schicksal. Also das ist ja nicht so, als müsste der immer einen Berg hoch und runter spazieren, sondern der Fels, der ist genau am Limit seiner Kraft und jeder Schritt kostet ihn Unmengen an Energie. Es gibt wirklich nicht fürchterlichere Strafen, als in die Ewigkeit diesen Stein den Berg hochzurollen. Und was jetzt Camus mit dieser Geschichte gemacht hat, ist die umgedeutet. Hat gesagt, diese Strafe, die ist da für Sisyphus, wie geht er damit um? Was macht er denn, damit er nicht die ganze Zeit leidet? Das ist ja sein Ziel. Da hätte ich hier einmal ein Zitat. Allen Prüfungen zum Trotz, mein vorgerücktes Alter und die Größe meiner Seele sagen mir, dass alles gut ist. Also der sagt sich selber, dass alles gut ist. Und das Ende von dem Buch finde ich auch super. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Die Analogie, die hier getroffen wird, ist, diesen Stein, den hat jeder von uns. Dieser Stein symbolisiert das Leben und die Hürden, die uns in den Weg gelegt werden. Und es gibt kein Szenario, in dem ein Leben ohne Hürden verläuft. Also es wird immer Tragik geben, es wird immer Unfälle geben, es wird immer Hindernisse geben, an denen man scheitern kann oder die man überwindet. Was Camus jetzt sagt, ist, dass man das einfach akzeptieren kann und versucht, damit seinen Frieden zu schließen. Zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Es wird auch nicht besser, aber es hindert mich keiner daran, mit dem Status quo glücklich zu sein.
Oh, nee. Das gefällt mir gar nicht.
Wirklich?
Ja, nee, sorry. Nee. Es hindert mich keiner daran, mit dem Status quo glücklich zu sein.
Mit dem emotionalen Status quo.
Ah, mit dem emotionalen Status quo.
Also es geht nicht darum, okay. Es geht nicht darum, eine blinde Akzeptanz von Umständen zu haben, sondern zu akzeptieren, dass Arbeit und Stress notwendig sind.
Ja, okay, gut. Das ist in Ordnung. Ich dachte gerade nur so generell akzeptieren, was so um einen herum passiert. Natürlich, man muss immer arbeiten, es wird auch immer Unsicherheit geben. Ich finde, man muss es auch nicht immer negativ
interpretieren. Das ist genau das, was er hier sagt. Man muss es nicht negativ interpretieren.
Ja.
Man kann es einfach positiv sehen.
Ist ja auch toll. Es ist ja auch, genau, das ist auch wichtig. Man wächst mit seinen Herausforderungen. Unsicherheit ist oft eine Herausforderung. Ein Risiko einzugehen ist eine Herausforderung. Und das muss man machen. Man darf nicht auf der Stelle stehen bleiben, sonst gibt es keine Entwicklung.
Ja, einfach so den Wunsch nach endgültiger Sicherheit überwinden und so ein Selbstvertrauen zu entwickeln, wo man sich mit gutem Gewissen sagen kann, ich kann überwinden, was auch immer auf mich zukommt. Ich gehe das einfach an und schaffe es.
Super einfach. Damit geht ihr jetzt raus und sagt euch, ihr schafft das oder ich schaffe das. Ich kann alles klären und jede Aufgabe in meiner Klausur lösen und den Job kriege ich auch, wenn es dann mal soweit ist, kann ich mir morgen Gedanken machen und am nächsten Tag denkt ihr, okay, kann ich mir morgen Gedanken drüber machen, bis es dann soweit ist.
Alles klar, verbleiben wir so.
Macht's gut.
Schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Wir sind Küchenphilosophie im Campusradio.
Jeden ersten Dienstag im Monat.
Ciao.
da-da-da-da-da. Mother, may I sleep with danger, please? It's been knocking on my door since I was 17. Oh, and you soaked, you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on cracks. So there's no time to fall, your existence will call. And see experimenting. And I guess there's just no other way. I've been drawn to a new escape. Cause I'm wearing bamboo and I'm picking up zoos. I've slipped away. Now I'm tonguing on a grizzly. And your sachet snow's a deal for. So a danger's got me wrapped up round its thumb, but it's no trap, I'm in love. It's been knocking on my door since I was 17. Oh, and you soaked, you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on cracks. Oh no, there's no time to fall. How you crawl, oh. Please, it's been knocking on my door since I was 17. You saw, but you chose to ignore. It's a dream.
Campus Radio Karlsruhe.